Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schlagt gern mit mir auf den Psalm 51, den möchte ich uns einmal vorlesen. Psalm 51, das ist Gottes lebendiges Wort. Psalm 51, dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Jussop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Was muss passiert sein, damit jemand sowas aufschreibt? Vers 10b schreibt er von Gebeinen, die Gott zerschlagen hat. Also die Worte, die kommen aus so einem Herzen, das gerade so richtig durchgerüttelt wurde. So richtig durchgerüttelt und zwar, weil ihm die Augen für die eigene Sünde geöffnet worden sind und auch die Folgen der eigenen Sünde. Der Vers 2 gibt uns den Kontext, als der Prophet Nathan zu diesem David eben kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Diese ganze Geschichte, die steht in 2. Samuel, Kapitel 11 und 12, und da waren alle im Krieg. Alle waren im Krieg, außer dem David, dem König von Israel. Er bleibt zu Hause, er begeht Ehebruch, schläft mit seiner Nachbarin, die mit dem Uriah, einem seiner Soldaten, verheiratet war. Diese Nachbarin, die wird dann schwanger und dann sagt sie es dem David, sagt, hey, ich bin schwanger geworden. Der David, der versucht es zu vertuschen, aber das klappt nicht. Und dann lässt er ihren Mann, seinen Soldaten, umbringen. Dann kann er ganz ungestört diese Nachbarin zu seiner Frau machen. Und da heißt es am Ende von dem Kapitel 11, Gott sieht all das, und es war sehr böse in Gottes Augen, und Gott schickt dann seinen Propheten, den Nathan, zu ihm. Der Nathan, der erzählt ihm eine Geschichte. Und diese Geschichte geht um zwei Menschen, was eine ähnliche Situation ist. Der eine hat ganz viele Schafe, wie der David viele Frauen hatte. Der andere hat nur ein einziges kleines Schäfchen, wie der Uriah nur eine Frau hatte. Und wie der David in echt nimmt dieser Mann aus der Geschichte das eine Schaf von dem anderen weg, um es jemandem anderem zu geben. Und der David, der hört diese Geschichte und er wird richtig wütend und sagt, dieser Mann aus der Geschichte, der ist ein Mann des Todes. Und das ist sein eigenes Urteil. Und der Nathan sagt ihm dann, David, genau das bist du. Und dann fängt er an, ihm die ganzen Konsequenzen seiner Sünde aufzulisten. Und der David, er bekennt dann sofort und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Nathan, der spricht ihm dann auch direkt die Vergebung zu. Das ist unser Kontext hier, als Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsheba angegangen war. Also David hat gesündigt und jetzt zeigt Gott ihm seine Sünde und das macht ihm richtig zu schaffen. Wie gesagt, Vers 10b, er ist richtig kaputt. Und vor allem merkt er, wie seine Sünde seine Beziehung zu Gott beeinflusst. Er merkt, wie da so ein richtiger Bruch entstanden ist in seiner Gottesbeziehung. Und diesen ganzen Psalm, den durchzieht eine große Sehnsucht. Es gibt eine Sache, die David unbedingt will. Und zwar, er will, dass dieser Bruch geheilt wird, dass er wiederhergestellt wird, dass die Beziehung zu Gott so wieder ist, so wie davor oder sogar noch besser. Daher ist der Titel der Predigt von Sünde zu Anbetung. Wir werden uns den Psalm in drei Punkten anschauen. Ihr seht es hier vorne. Wenn deine Sünde einen Bruch bewirkt, dann gilt es, die Schuld, die Sünde zu Gott zu bringen, damit erstens du geheilt wirst, du verändert wirst und zweitens, damit Gott angebetet wird. Die Versangaben stimmen nicht ganz. Der erste Punkt ist von Vers 3 bis 9 und der zweite ist von 10 bis 17. Das passt hier nicht ganz. Um diesen Bruch wiederherzustellen, macht David eben dieses eine, was wir jetzt im ersten Punkt sehen. Er bringt seine Sünde vor Gott. Also wenn deine Sünde einen Bruch bewirkt, dann bring deine Schuld vor Gott. Das ist unser erster Punkt. Wir möchten uns hier zwei Schritte anschauen in dem Psalm, wie das konkret aussehen kann. Der erste Schritt ist Sünde erkennen und der zweite ist Sünde bekennen. Wir starten mit Sünde erkennen, die Verse 3 bis 9. Wenn wir da mal reinschauen, einfach nur überfliegen würden, dann würde uns sehr schnell auffallen, was das Thema ist. Das Thema ist Sünde. Genauer gesagt sogar eigentlich Davids Sünde. Hier kommen, dieses Wort Sünde kommt hier 7-mal vor und dafür benutzt er 3 verschiedene Wörter, um dieses eine Wort Sünde irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Warum beschäftigt der David sich so ausführlich mit so einem düsteren Thema? Was treibt ihn dazu? Man könnte ihm jetzt unterstellen und sagen, ja, der pusht es voll, das ist eigentlich gar nicht so wild und der würde es hier einfach so unnötig in den Vordergrund stellen. Aber die Wahrheit ist, dass David hier etwas sieht und das fängt er an aufzuschreiben. Der Nathan, er kommt zu ihm und er klagt ihn eben an und bei David passiert etwas. Und zwar, vor Davids Herz erscheinen 2 Dinge. David sieht plötzlich sich selber mit dem, was er gemacht hat, vor Gott stehen, vor Gottes Urteil stehen. Und das hat ihn so richtig bewegt und richtig kaputt gemacht, dass er all das einfach so aufgeschrieben ist, was er eben, oder er hat das so aufgeschrieben, was er gesehen hat. Und diese Wahrheiten über die Sünde, die möchten wir jetzt hier kurz benennen, damit auch wir unser Ausmaß unserer Sünde vor Gott noch einmal klarer erkennen können und noch klarer bekennen können. Und die erste Beobachtung, dieser erste Aspekt hier ist, deine Sünde ist deine Sünde. Tatsächlich fällt hier auf, dass jedes Mal, wenn David von Schuld schreibt, da steht immer davor meine Übertretung, Vers 3, Vers 4, meine Schuld, meine Sünde und so weiter. Wir schauen uns den Vers 5 mal genauer an, der ist sehr schön oder sehr spannend in dem Kontext. Und zwar sagt der David hier, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Eigentlich müsste man sagen, sagt David hier, denn ich erkenne meine Übertretung. Also er betont dieses Ich extra. Eigentlich schreibt man, in dem Hebräischen benutzt man das Wort Ich und Du kaum, weil du es immer durchs Verb angibst, welche Person gemeint ist. Und hier fügt er extra dieses Wort Ich ein, um klarzumachen, ich selber, ich sehe es, ich bin verantwortlich. Er nutzt das Wort Kenne. Es ist ein Wort, was auf eine sehr intensive Beziehung hindeutet. Ganz am Anfang der Bibel steht, dass Adam seine Frau, die Eva, erkannte. Und die Eva wurde dann schwanger. Und genau so, oder in der Intensität, macht der David deutlich, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meiner Sünde hier. Es ist meine Übertretung, heißt es hier. Ich erkenne meine Übertretung, meine Sünde. Also es ist nicht irgendeine, die irgendwer mal begangen hat, sondern es ist meine persönlich. Und dann sagt er, sie ist alle Zeit vor mir. Also wir haben den zeitlichen Faktor, die ganze Zeit, und wir haben den örtlichen Faktor, ist sie vor seinem Angesicht, ist sie direkt vor seinen Augen, er sieht sie. Und seine Schuld ist jetzt nicht nur irgendein Ausrutscher. Vers 7 zeigt uns, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Also das ist was ihn schon die ganze Zeit irgendwie begleitet. Und seine Sünde, die ist schon immer da, das ist ein Zustand, in dem er steckt. Deine Sünden, die du tust, für die bist du verantwortlich, sind deine Sünden. Da ist nicht Gott für verantwortlich und es ist auch nicht irgendein Impuls in dir verantwortlich. In diesem ganzen Abschnitt finden wir auch kein einziges Aber. Ja Gott, da war meine Schuld, ja okay, aber diese Nachbarin, wenn die da so badet. Ja, aber Gott, dieser Uriah, ich meine, ich habe ihm die Chance gegeben, aber er wollte nicht. Nein, David ist hier sehr deutlich. Es gibt kein Aber, es ist seine Schuld. Ich denke, das ist auch für die Jüngeren unter uns so wichtig. Dass Jüngeren lernen, du bist für deine Sünde verantwortlich. Es ist deine Sünde. Wenn du das als junger Mensch schon lernst, dass du für deine Sünde verantwortlich bist, dann hast du vielen erwachsenen Menschen etwas voraus, die das noch nicht sehen. Du musst dafür einstehen und damit auch umgehen, eben erkennen und bekennen. Eine zweite Beobachtung ist, deine Sünde, sie geht gegen Gott. Schauen wir in Vers 6 rein. Davor hat er zweimal betont, dass es seine eigene Sünde ist. Jetzt betont er zweimal, dass seine Sünde sich gegen Gott richtet. Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Eigentlich heißt es hier, gegen dich Gott oder gegen dich, gegen deinen Teil. Also es wird auch wiederholt. Und da passt auch das Ende aus dieser Samuel-Geschichte, wo Gott dann am Ende drüber steht und sagt, all das war böse in Gottes Augen. Schon interessant, oder? Ich meine, David hat doch dem Uriah die Frau weggenommen. David hat der Uriah den Mann getötet. David hat sogar den Joab, seinen Heerführer, zu einem Mittäter gemacht. Und er hat die Gesetze seines Volkes auch übertreten. Also er hat sein Volk blamiert. All das interessiert ihn hier gar nicht. Hier wird nur deutlich, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Wo du dich wichtiger achtest als andere, wo du in deinen Gedanken begehrst, wo du dem anderen schroff antwortest und böse Worte verwendest, in erster Linie ist das Sünde gegen Gott. Und das darf und das soll dir auch was ausmachen. Denn David macht es auch was aus. Wo du jemand aktiv schlecht behandelst oder beleidigst, aber genauso, wo du es unterlässt, jemand anderem Gutes zu tun, wo du es tun könntest, wo du es unterlässt, den anderen zu lieben. Wo du deinen Eltern nicht folgst oder wo du deinen Kindern unbeherrscht begegnest. Mit all dem hast du dich in erster Linie an Gott versündigt. Gott hat dich gemacht, sein Maßstab gilt für dich. Vers 8, Gott verlangt nach Wahrheit im Innersten. Wir haben es heute in der Schriftlesung auch gehört in Matthäus. Gott will ein Herz, das nicht begehrt. Daher sind deine Sünden in erster Linie gegen Gott gerichtet. Und weil sie gegen Gott gehen, muss Gott dir auch vergeben. Das ist unsere letzte Beobachtung über die Sünde. Deine Sünde muss Gott vergeben. Der David benutzt hier die verschiedensten Bilder, um ein einziges Verlangen, diesen ersten Versen auszudrücken. Und sein Verlangen ist, Gott, nimm bitte die Sünde weg. Vers 3 sagt er, Gott soll sie tilgen oder auslöschen. Und zwar das gleiche Wort, wie Gott den Mensch von der Erde ausgetilgt hat, ausgelöscht hat bei der Sintflut. Gott soll ihn reinwaschen, so wie man Dreck wegwischt von irgendeiner Oberfläche, so mit dem Lappen. Damit sie weiß wird, damit man es nicht mehr sieht. Gott soll reinigen, Vers 4, Gott soll entsündigen, Vers 9. Interessant, oder? Selbst wenn die Bathseba, der Uriah, der Joab, das Volk, wenn die alle dem David vergeben hätten, das hätte dem David nicht gereicht. Er will die Vergebung von Gott selber bekommen, eben weil seine Sünde gegen Gott ging. Das ist eine Realität über deine Sünde. Wenn du hier sitzt und darüber noch nie nachgedacht hast, wenn du mit deinen Sünden und mit deinen Fehlern noch nie zu Gott gegangen bist, dann hast du ein riesengroßes Problem. Es gibt sehr viel Schlimmes hier auf dieser Welt, aber schuldig vor dem lebendigen Gott zu stehen, da gibt es nichts Schlimmeres. Deine Schuld, sie muss unbedingt vergeben werden. Gott muss sie dir unbedingt wegnehmen. Also bring sie vor Gott. Wenn du hier sitzt und wenn du weißt, dass du zu Gott gehörst, dass er deine Schuld bezahlt hat, dann ist es dennoch gut, sich immer wieder über seine Sünde Gedanken zu machen. Eben um eine klare Sicht auf die Sünde zu bekommen, weil wir so schnell ablenken lassen und so oft so komisch von uns denken. Das gilt auch für die Jüngeren, nochmal zu betonen hier, dass man sich in jungen Jahren Gedanken über die eigene Sünde, über die eigene Schuld macht. Ich glaube, in den jungen Jahren, da sieht die eigene Sünde oft so harmlos aus. Also denk mit, überleg hier mit. Es ist so wichtig, dass du deine Schuld auch erkennst, dass du deine Sünde erkennst und auch, ja, wie drastisch es ist, dass es eben gegen Gott geht, damit du sie dann auch bekennen kannst, um so den Bruch zu deiner Gottesbeziehung wiederherzustellen. Und das geschieht eben, indem wir Sünde bekennen. Das ist der zweite Schritt. In 2. Samuel, da findet sich dieser eine Satz von David. Da sagt David einfach nur: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Welche Worte nutzt du, um deine Schuld vor Gott zu bekennen? Sorry Gott, war wohl nicht ganz richtig, was ich gemacht habe. Versuche es nicht mehr zu machen. Kenne ich von mir gut. Aber aus diesen Versen hier aus dem Psalm, da wird deutlich, da ist noch so viel mehr drin, was Schuldbekenntnis angeht. Ich meine, der David, der nutzt hier 7 Verse, 7-mal das gleiche Wort, 3 verschiedene Wörter, um diese eine Sache eben vor Gott zu bringen. Also allein daraus kann ableiten, nimm dir Zeit, um deine Sünde vor Gott zu bekennen. Was ist eine Routine wert? Ich meine, wir haben es im Vaterunser mit drin, dass wir dort Gott unsere Schuld bekennen wollen. Verwende konkrete Worte und Formulierungen über das, was du eben über deine Sünde erkannt hast, dass sie gegen Gott geht, dass es dein ist, dass du verantwortlich dafür bist. Die Gefahr ist doch die, dass unser Feind und auch unser alter Mensch genau das will, dass die Sünde möglichst irgendwie im Verborgenen bleibt. Dass sie möglichst so im Halbdunkel, im Nebel irgendwo liegen bleiben kann. Deshalb sind so vage Gedanken, also wenn du über Sünde nachdenkst, dann will der Feind, dass du es mit vagen Gedanken und so leichten Gefühlen irgendwie machst, dass alles so unkonkret bleibt. Der Feind, er hasst definierte Benennungen und konkrete Worte. In 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, dass Gott uns aus der Finsternis ins Licht gerufen hat. Also wir sind Kinder des Lichts, daher muss auch unsere Sünde ins Licht kommen. Wir müssen sie bekennen. Und was so gut ist, Jakobus 5, 16 heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Übertretungen. Überlegt mal, der David, mit dem Psalm hier, hat er allen seine Sünde bekannt. Er hat die öffentlich gemacht. Jeder konnte es dann nachlesen, was David gemacht hat. Ich glaube, so krass musst du es jetzt nicht tun, dass du das als Artikel in der Bekennenden Kirche irgendwie verfasst. Und doch ist es hilfreich, wenn du Geschwister in deinem Umfeld hast, wo du hingehen kannst, um deine Schuld und deine Sünde zu bekennen und dann zusammen zu beten, damit du geheilt wirst. Aber vor allem soll deine Sünde vor Gott kommen und sei dabei bitte schonungslos. Du kannst Gott ja nichts vormachen. Gott hat es sowieso gesehen. Gott sieht es. Das finden wir in der Geschichte bei David eben auch. Nimm dir Zeit, um deine Sünde klar vor Gott ins Gebet zu bringen und ihm zu bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es dann, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also bring deine Schuld vor Gott, damit er sie dir vergibt, damit du gereinigt wirst. Diese Reinigung, wie diese Veränderung aussieht, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Versen an. Die Verse, wie gesagt, 10 bis 17 jetzt. Bring deine Schuld vor Gott, damit du verändert wirst. Nochmal zum Vers 10b. Die Gebeine, die du zerschlagen hast. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du Schuld in deinem Leben erkennst, dass du so richtig down bist. Dass du dich so richtig elendig zumute, oder dass dir so richtig elendig zumute ist. Gerade wenn man eben die Sünde auch so mal sieht, dann kann sie einen so richtig kaputt machen. Allein, dass das hier so ausführlich steht, zeigt uns ja schon, hey, es ist berechtigt, dass Sünde dir zu schaffen macht. Wenn das hier, sonst würde es ja nicht stehen. Also Sünde darf dir was ausmachen. Aber, was so gut ist, der Psalm hört eben nicht hier auf, sondern der Psalm geht mit Vers 10 weiter, wo es dann heißt, lass mich Freude und Wonne hören. Also David will nicht nur seine Sünde erkennen, sondern er will mehr. Er will diese Wiederherstellung von seiner Schuld, von dieser Beziehung zu Gott. Und das zeigt uns auch, dass auch diese Sehnsucht nach mehr unbedingt berechtigt ist. Die Sehnsucht nach Veränderung. Und diese Veränderung, die hat zwei Aspekte, die wir uns anschauen wollen. Einmal ist es die Veränderung innen, in David drin. Und das zweite ist die Veränderung für sein Umfeld, um ihn herum. Wir beginnen mit dieser Veränderung in deinem Inneren, die Verse 10 bis 14. Hier geht es um das Innere. Vers 12, gib mir einen festen Geist in meinem Innern. Das Innere ist, wie gesagt, Vers 8, der Ort, wo Gott nach Wahrheit verlangt. In diesen Versen, Vers 10 bis 14, da können wir so ein bisschen auch die Kunst, dieses Poetische an dem Psalm entdecken. Und zwar sind es 5 Verse und der zentrale Vers, der Vers 12, der steht in der Mitte, der hat eine Hauptaussage. Und um den Vers 12 finden wir jeweils zwei Rahmen. Die Verse 10 und 14 bilden da ein Paar. Da geht es jeweils um die Freude. Also Vers 10, lass mich Freude, Wonne hören. Vers 14, gib mir die Freude an deinem Heil. Verse 11 und 13, da geht es um Gottes Angesicht. Das ist praktisch der engere Rahmen. Das finden wir auch in beiden Versen. Und so will David diesen Vers 12 zum zentralen Vers machen. Dieser Vers 12 ist das Zentrum. Und hier ist Davids Hauptanliegen. Gott, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Gott, geh zu meinem Innern und veränder du mein Inneres. Möchten wir uns 3 Beobachtungen zu dieser Herzensveränderung anschauen. Und zwar ist das Erste, für deine Herzensveränderung ist Gott der Schöpfer. Vers 12 heißt es, erschaffe mir. Dieses Wort erschaffen, dieses Wort wird immer nur in Verwendung oder in Zusammenhang mit Gott verwendet. Also das ist das Wort, wie Gott in 1. Mose die ganze Welt erschafft. Allein da wird schon deutlich, um dein Herz neu zu machen, da braucht es das Gleiche, wie es gebraucht hat, um ein ganzes Universum zu schaffen. Da braucht es nichts Geringeres, da braucht es genau das Gleiche, da braucht es Gott, den Schöpfer. Wenn du selbst nicht gerade Schöpferkraft in dir hast, dann geh am besten zu Gott und bitte ihn, dass er dein Herz verändert, dass er dein Herz reinigt, dass er es rein macht und dass er deinen Geist stärkt. Weil dein Herz ist für deinen Wandel entscheidend. Jesus selber sagt im Neuen Testament, er spricht davon, dass aus dem bösen Herzen böse Taten hervorkommen und genauso ist es auch mit den guten. Also du brauchst ein neues Herz, ein verändertes Herz, damit da gute Taten hervorkommen. Also geh zu deinem Schöpfer Gott und bitte ihn, dass er dir ein neues Herz erschafft, dass er dein inneres Leben verändert. Auch als Christ, immer wieder, geh zu Gott und sag, Gott, veränder du mein Herz. Es braucht den Schöpfer Gott. Das Zweite ist es, Vers 11 und 13, für deine Herzensveränderung ist Gottes Gegenwart das richtige Mittel, oder der Weg, könnte man sagen. Gottes Gegenwart ist das Mittel. Hier spricht der David zweimal von Gottes Angesicht. Also Vers 11 sagt er, Gott verbirgt dein Angesicht vor meinen Sünden. Und Vers 13 sagt er, verwirf aber dann mich nicht vor deinem Angesicht. Also die Sünde, die der David so mit sich bringt, die ist irgendwie direkt vor Gott und da will er sie weghaben. Aber er will genauso sagen, Gott, aber geh du nicht weg von mir oder lass mich bei dir bleiben. Der David hat eine brutale Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Er will seinem Gott ganz nahe sein, das ist das eine. Also er will dort sein, wo Gott ist, aber genauso will er auch, dass Gott bei ihm ist. Das finden wir, das passt gut zu diesem Geist. Vers 13, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und der Geist steht ja eher dafür, dass der Geist da ist, wo der Mensch ist. Und wenn David unterwegs ist, dass der Geist bei ihm ist. Also Gott, nimm ihn nicht weg. Lass dein Geist mein Begleiter sein. Im Psalm 63 finden wir das auch so ausdrücklich oder so schön formuliert, diese Sehnsucht von David. Die finden wir in so vielen Psalmen. Ich lese es einmal vor. Psalm 63, Verse 2 und 3. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Also David will unbedingt seinem Gott immer wieder begegnen. Er will bei Gott selber sein, weil er weiß, bei Gott wird auch mein Herz verändert. Und weil er weiß, das lesen wir in Psalm 63 auch, bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. David ist überzeugt davon, dass er Gott so begegnen kann, dass Gott sein Seelenleben anrührt und ihn verändert. Ich glaube, wir können uns hier auch ein Vorbild nehmen und uns nochmal bewusst werden, wenn unsere Herzen verändert werden sollen, dann müssen wir Gott erkennen, dann müssen wir unseren Gott persönlich suchen, damit er, dass wir intensive Zeiten mit ihm haben und er uns dort verändert. Wir finden eine sehr passende Stelle auch im Neuen Testament, ich möchte uns auch noch dazu vorlesen, 2. Korinther 3, 18, passt auch sehr gut dazu. Dass es nochmal so deutlich wird. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also, wir als Christen, wenn wir Gottes Herrlichkeit anschauen, und es zeigt ja schon, dass es um eine enge persönliche Sache geht, also das ist, was ist, wo wir Gott irgendwie sehr nahe kommen. Wenn wir das tun, dann werden wir verwandelt, dann werden wir verändert, dann wird unser Herz verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also so wie Gott ist. Ich möchte auch hier nochmal besonders an die Jüngeren ansprechen, auch ihr könnt Gott erleben. Die Jüngeren, ihr habt so viel Zeit in eurem Leben im Vergleich zu den Erwachsenen oder älteren Menschen, wenn man mal Familie und Studium und Arbeitsleben drinsteckt. Nehmt euch die Zeit, nutzt die Zeit, ihr werdet sie nicht nochmal haben, um Gott zu suchen, um über ihn nachzudenken und auch zu erleben, wie man vor Gottes Angesicht Freude findet. Also Gott verändert dein Herz vor allem dann, wenn du ihm nahe bist. Und die dritte Beobachtung hier zu dieser Veränderung, die hat mit der Freude zu tun, ist die Freude der Begleiter. Für deine Herzensveränderung ist Freude ein Begleiter. Verse 10 und 14 jeweils, lass mich Freude und Wonne hören. Vers 14, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Also David sieht irgendwie seine Sünde und das macht ihn total kaputt. Aber jetzt hebt er seinen Blick auf und er schaut Gott an und er sagt, Gott, egal wie kaputt ich bin, lass mich doch dich sehen, weil ich bin so überzeugt, dass bei dir Freude ist für mich, trotz meiner Sünde. Freude, die größer ist als mein Frust über meine Sünde. Allein das zeigt uns schon, wenn Gott dir vergeben hat, wenn Gott dir deine Schuld vergeben hat, dann ist für dich immer mehr Grund zur Freude da als zum Frust. Wenn Gott dir vergeben hat, dann hast du immer mehr Grund zur Freude als zum Frust. Römer 5, 20, wo das Maß der Sünde voll geworden ist. Also Sünde ist voll, ja, es geht nicht mehr, denkst du. Da ist es dann, da ist die Gnade überströmend geworden. Also die Gnade ist größer. Wenn du deine Sünde vor Gott bringst, dann geh nicht zu früh wieder. Geh nicht zu früh wieder, sondern bekenn ihm nicht nur deine Schuld, sondern Erinner Gott an seine Verheißung, dass er dir verheißen hat, dass bei ihm Freude zu finden ist. Psalm 16, Vers 11. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Liebeserweise ewiglich. Psalm 4 heißt es am Ende, dass Gott Freude in mein Herz gibt, die größer ist als die der anderen Menschen, wenn sie materielle Dinge haben. Also nach deinem Bruch will Gott unbedingt auch dein Inneres verändern, indem er dich nahe zu dir zieht. Wir haben es gesehen, er will dir Vergebung schenken und diese Vergebung soll eine Frucht hervorbringen. In dem Fall jetzt haben wir die Freude gesehen. Und mit der Frucht ist es wie bei so einem Apfelbaum. Ein Apfelbaum, der bringt Äpfel hervor, wenn er gesund ist. Aber tatsächlich muss man ja sagen, der Apfelbaum hat gar nichts von seinen Äpfeln. Der kann die selber gar nicht essen. Genauso soll es auch bei dir sein, dass die Früchte, die du hervorbringst, in erster Linie gar nicht für dich sind, sondern für dein Umfeld. Damit kommen wir zu den Versen 15 bis 17. Wird diese Vergebung, die David erfährt, die Veränderung, die er erfährt, wie es einen Einfluss auf sein Umfeld hat. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Davids Blick weitet sich jetzt noch mehr. Er sieht jetzt nicht nur seine Sünde, seine Seele. Und dann sieht er auch nicht nur seine Veränderung, sondern er schaut auf und sieht Menschen um sich rum. Er sieht hier den Sünder und den Abtrünnigen. Was möchte er mit ihnen machen? Er möchte sie lehren. Mit dem Ziel, sie sollen umkehren, Vers 15b. Sie sollen sich zu Gott bekehren. Man kann sagen, der David, der möchte für seine Menschen um sich herum so ein Nathan werden, der kommt und auf Sünde hinweist und zu Gott führt. Also möchte ich Ihnen klar machen und sagen, Leute, wo ihr seid, eure Wege sind falsch, was ihr braucht, ist Vergebung. Und wenn ihr Vergebung empfahrt, dann könnt ihr auch Veränderung und Freude erleben. Und was so schön ist, David konnte einfach auf sein Zeugnis verweisen und sagen, schau mal, das habe ich selber erlebt. Ich habe meine riesige Schuld, sie ist wahrscheinlich größer als die von dir, aber selbst ich mit meiner großen Schuld kann Vergebung erfahren. Das ist auch eine Ermutigung an uns. Wenn du Vergebung erfährst, lass es deinen Nächsten hören. Der Vers 16 ist ziemlich spannend, da heißt es dann, errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deiner Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Was meint der David jetzt damit? Die beste Möglichkeit ist die, dass David jetzt sagt, diese Blutschuld, das steht für das Blut, das Gott von Davids Hand fordern würde, wenn David den Gottlosen nicht warnen würde. In Hesekiel 33 finden wir diesen Gedanken. Da geht es um einen Wächter, sagt Gott, ich stelle einen Wächter hin und dieser Wächter, der soll auf das Volk aufpassen. Und wenn jetzt eine Gefahr kommt und der Wächter diese Gefahr kommen sieht und das Volk dann warnt und sagt, Leute, da kommt eine Gefahr und die lassen sich nicht warnen, dann sind sie selber schuld. Wenn aber der Wächter das Volk nicht warnt, dann sagt Gott, dann werde ich das Blut von diesem Wächter fordern. Das Blut von diesen Menschen, die nicht gewarnt wurden. Und das passt in diesem Kontext hier am besten, dass David jetzt wie so eine Art Wächter ist, der selber Vergebung erlebt hat und jetzt die Riesenverantwortung hat, die anderen Menschen um sich rum vor diesen falschen Wegen, vor diesen Konsequenzen der Sünde zu warnen und ihnen eben dieses Evangelium zu erklären, sagen, bei Gott ist Vergebung, wendet euch an Gott. David sieht nicht nur die Chance, Zeugnis zu geben, sondern David sieht auch die Dringlichkeit und die eigene Verantwortung. Wenn du es erlebt hast, dass du von deinen falschen Wegen umgekehrt bist und du Vergebung erfahren hast, dann hast du den Leuten in deinem Umfeld was zu erzählen. Dann hast du auch hier eine Verantwortung, Menschen vor ihren falschen Wegen unbedingt zu warnen, aber du hast auch die Lösung, dass Vergebung möglich ist, dass sie sich an Gott wenden können und dort Vergebung erfahren können. Vers 17 passt so schön dazu, da sagt der Gott, tu du meine Lippen auf, damit ich dein Lob verkünde, aber genauso, damit ich diese Verantwortung wahrnehmen kann, die Menschen warnen, den Menschen das Evangelium erklären kann. Also bitte Gott mit Vers 17, dass er dir zur nötigen Zeit deine Lippen auftut, damit du dein Zeugnis geben kannst. Man könnte sagen, diese ganze Tatsache, wenn du diesen Psalm selber erlebt hast, dann bist du wie so eine Art Räuchermännchen. Durch die Rüders kenne ich jetzt ganz viele Räuchermännchen. Und zwar dieses Räuchermännchen, das strömt so ein Duft hervor, strömt so raus. Das Bild finden wir in 2. Korinther 2, Vers 14. Dein Zeugnis, was du erlebt hast, dein Evangelium, das soll aus dir so hervorströmen, mit den ganzen Warnungen aber auch, damit es für die einen ein Wohlgeruch wird zum Leben aber für die anderen ein Geruch des Todes. Das ist der Gedanke. Also es soll was hervorströmen und die einen erfreuen sich dran und für die anderen ist es eben diese Warnung. Wenn wir uns nochmal kurz innehalten und uns nochmal alles anschauen, das ist schon was Großes hier, oder? Ich meine, du sündigst. Du als Mensch, du verfehlst gegen Gott. Gott vergibt dir. Gott verändert dich. Gott schenkt dir Freude. Und dann gebraucht er dich sogar noch, um sein großes Reich auf dieser Erde hier zu bauen, oder? Das ist schon krass, wie Gott sich deiner Sünde annimmt und mit dir so viel macht. Aber was hat eigentlich Gott von all dem? Was hat er davon, wenn er das macht? Ich meine, er macht es, aber was kannst du ihm bringen dafür? Dieselbe Frage, die hat sich David auch gestellt. Damit kommen wir zum letzten Teil, zu den Versen 18 bis 21. Bring Gott deine Schuld, damit du verändert wirst und damit Gott angebetet wird. Verse 18 bis 21. Hier geht es ganz viel um die Opfer, um Schlachtopfer, um Brandopfer, um Opfer, die Gott nicht gefallen, um Opfer, die Gott gefallen. Und die Frage ist wirklich so, okay, was gefällt Gott jetzt? Der David, der ist voll dankbar jetzt hier am Ende irgendwie. Gott hat so viel Gutes gemacht. Und er fragt sich, was kann ich jetzt machen? Was kann ich Gott bringen, damit Gott sich jetzt freut? Damit es irgendwie gut ist vor Gott? Was kann ich tun, um Gott anzubeten? Hier möchten wir uns zwei Aspekte über die echte Anbetung anschauen. Also diese Anbetung, die eben daher kommt, dass Gott deine Schuld vergibt. Das erste ist, echte Anbetung braucht das göttliche Opfer. Schauen wir mal in Vers 18 rein. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Auch der Vers hat wieder so eine Art Symmetrie. Wir haben zweimal diesen Gedanken, dass Gott die Opfer nicht gefallen. Das steht dann am Anfang und am Ende. Und in der Mitte steht ein Verb. Und zwar dieses Verb, was heißt so viel wie, ich würde es dir geben. Was David hier klar machen will, ist Gott, ich würde. Meine Bereitschaft ist voll da. Aber der Rahmen zeigt, aber Gott, du willst es gar nicht. Davon hast du nichts. Ich würde es dir geben, aber so ein totes Tier, das ist es irgendwie nicht, oder Gott? Und wenn wir nochmal reinschauen, ist es so interessant, es wird so deutlich, der David, der kann sowieso nichts machen, was Gott irgendwie gefällt. Vers 17 sagt er, Gott, bitte tu du meine Lippen auf, damit dann irgendwie Lob für dich rauskommt. Er sagt nicht, ja Gott, also ich will dich jetzt loben und dann gefällt es dir, sondern Gott, bitte mach du, dass meine Lippen dich loben. Vers 20 und 21 sagt er, Gott, tu du wohl an Zion und bau du die Mauern wieder auf, weil dann gefällt dir das ja. Also Gott, dir gefällt dein eigenes Tun. Das, was ich tue, gefällt dir nicht. Und das gilt auch, was die Opfer angeht. Echte Anbetung braucht das göttliche Opfer als Ausgangspunkt. Dazu schauen wir uns Hebräer 9, die Verse 13 und 14 an. Hebräer 9, die Verse 13 und 14 heißt es, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches. Also irgendwo ist tatsächlich was da, das Blut von Stieren und Böcken verunreinigte Menschen reinmachen kann. Wie viel mehr das Blut, das Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also, wenn sogar so Tiere tatsächlich irgendwie eine Art Reinigung bewirken können, wie viel mehr dann Jesus Christus selbst, der dann Gewissen reinmachen kann, sodass der Mensch dann Gott dienen kann. Und hier müssen wir uns noch einmal diese Grundlage anschauen. Damit ein Mensch wirklich Gott gefallen kann, da muss er ja ganz rein sein. Wir schauen nochmal in unserem Psalm rein. Vers 9 sagt David, Gott, entsündige du mich, so werde ich rein. Gott, wasch du mich rein, so werde ich weißer als Schnee. Also irgendwie muss der Mensch von Gott gewaschen werden. Die Sünde muss weg. Und wirklich weg kann die Sünde nur durch das makellose Opfer von Jesus, durch sein Blut, nur Jesu Blut, kann Sünde wegnehmen, weil er diesen Zorn Gottes ertragen hat. Also sein Blut allein macht dich rein. Sein Blut allein ist die Grundlage für deine Anbetung. Er kann dich entsündigen. Und dann, in Hebräer 9 heißt es ganz am Ende dann, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das bringt uns in den Status, das bringt uns dorthin, dass unser Leben für Gott gelebt werden kann, dass Gott Gefallen daran haben kann. Das ist das Erste. Echte Anbetung braucht dieses Opfer von Jesus Christus als Grundlage. Und das Zweite und Letzte ist jetzt hier, echte Anbetung kommt aus einem demütigen Herzen. Ich schaue nochmal in Vers 18 und 19 rein. Vers 18, das sind Dinge, die Gott, denen Gott nichts anfangen kann, die Gott nicht gefallen, diese Opfer. Und Vers 19 geht dann los mit die Opfer Gottes oder die Opfer, die Gott gefallen. Also das ist es, was jetzt Gott wirklich will. Und um was geht es jetzt hier? Was schreibt David? Vers 19, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Also es geht wieder um das Innere. Wie muss ein Inneres sein, dass es Gott anbetet, dass Gott Gefallen daran hat? Wie muss es aussehen? Das Wort hier ist zerschlagen. Das ist ungefähr das Wort, als Mose diese Gesetzestafeln in der Hand hatte und auf den Boden geschmissen hat. Dann lagen sie zerschlagen da. Das sagt David hier, das ist es, was Gott gefällt. Wie bemerkenswert ist das bitte? Es geht die ganze Zeit hier um Sünde. David sieht seine Sünde, David beschreibt, wie kaputt es ihn macht. Er fühlt sich schmutzig, er fühlt sich eklig, er hat keine Freude mehr und er hat gar nichts zu bieten. Er hat einfach nur leere Hände und liegt dann da und dann kommt Gott und sagt, der gefällt mir, genau so will ich ihn haben. Den nehme ich, das ist genau richtig für mich. Wenn deine Sünde dich kaputt macht, wenn du dich richtig elendig fühlst, wenn du dich selber keinem anderen mehr zumuten würdest, dann bist du genau richtig vor Gott. Dann kommt Gott und streckt seine Arme aus und er sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich niemals hinausstoßen. Auch wenn du schon lange Christ bist, dann gilt dir diese simple Wahrheit. Echte Anbetung kommt aus einem zerbrochenen, aus einem gedemütigten Herzen. Echte Anbetung geschieht mit leeren Händen. In einem meiner Lieblingslieder heißt es, to the king in need of nothing, empty-handed I rejoice. Also zu dem König, der sowieso nichts von uns Menschen braucht, da komme ich mit leeren Händen und ich freue mich und ich bete an. Gott liebt es, dir Gutes zu tun. Schau mal in den Vers 20 rein. Sagt ihr doch, tue du wohl an Zion und bau du die Mauern wieder auf. Also Gott liebt es, dir Gutes zu tun und nicht nur dir, sondern euch allen, uns allen. Gott liebt es, sich über sein Volk, also Zion, Jerusalem, sein Volk zu erbarmen. Gott liebt es, sich über sein Volk zu erbarmen. Schaut mal in Vers 3 rein. Das ist die Grundlage für den ganzen Psalm. Vers 3 heißt es, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Gott liebt es, sich zu erbarmen. Das ist die Grundlage für den Psalm. Das ist die Story der ganzen Bibel. Gott liebt es, sich zu erbarmen. Und diese Barmherzigkeit Gottes, die soll der Ausgangspunkt sein und die soll auch unsere Herzen beeinflussen. Wir gehen in Römer 12, Vers 1. Da kommt es nochmal eindrücklich raus. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1, ich lese es mal vor, da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch hier geht es um Opfer, aber auch hier ist dieses Opfer, was, wozu Paulus die Leute auffordert, ist, Leute, ihr könnt euch nur deshalb hingeben, weil Gott wegen Gottes Barmherzigkeit, also angesichts, das heißt, weil dir Gottes Barmherzigkeit so nahe ist. Und wir lesen Römer 1 bis 11, wird genau diese Barmherzigkeit so eindrücklich beschrieben. Und dann sagt ihr, wenn ihr das alles seht, das soll euch dazu bringen, dass ihr euch ganz hingebt. Also weil Gott dich angenommen hat, dir Gutes getan hat, darum kannst du jetzt dein Leben, deinen Körper, wie es hier heißt, wirklich Gott hingeben. Das darf dich auch was kosten. Opfer haben immer gekostet. Opfer waren nicht der Überfluss, sondern Opfer waren immer das Beste. Du darfst dein Bestes hingeben. Die ganzen Gaben, die du bekommen hast von Gott. Ob das praktisch oder intellektuell ist. Die Gnaden, die du bekommen hast. Was Gott dir alles an Segnungen in dein Leben gegeben hat. Investier das alles für Gott. Aber bei all dem erinnere dich dran und sei dir bewusst, mein Herz ist ein Herz, es darf zerbrochen sein, es darf über Gottes Größe staunen und meine Hände sind immer noch leer. Gott hat doch sein Evangelium, sein Licht, wie es in 2. Korinther 4 heißt, in extra schwache und brüchige Gefäße gegeben, damit seine Kraft größer rausstrahlt. Er hat uns auserwählt, die wir schwach und brüchig sind, damit man ihn besser drin sieht. Also echte Anbetung ist es, wenn man in deinem Leben Gottes heilende Hände deutlich erkennt. Wenn er dir Gutes tut, daran hat er selber gefallen. Also wenn deine Sünde dich beschwert, wenn deine Sünde einen Bruch in deine Beziehung zu Gott verursacht hat, dann zögere bitte nicht. Geh zu Gott, bring sie ihm und erlebe bei Gott Vergebung, Veränderung, Freude und Anbetung. Amen. Mit dem nächsten Lied, da möchten wir genau das nochmal bekennen, dass wir genau diesen Prozess durchgewandert oder durchwandert haben. Und zwar, dass wir verloren waren in Dunkelheit, dass wir den Weg dieser Welt gingen, dass wir getrennt von Gott waren, aber dass er dann voller Erbarmen uns zu sich gezogen hat, also uns zum Kreuz geführt hat, dorthin, wo unsere Schuld bezahlt wurde. Und jetzt können wir für ihn allein leben. Er ist unser Ruhm, heißt es dort. Steht gerne auf.